Es ist Mittwoch, der 1. April 2026. Sie hören Konterfunk aktuell, garantiert frei von Scherzen jeder Art. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Es ist seit Tagen, als gäbe es in Deutschland keine anderen Probleme mehr. Echte oder angebliche digitale Gefahren beherrschen die mediale Debatte. Mit neuen und verschärften Gesetzen sollen sie verhindert oder bestraft werden. Auslöser für die Offensive war ein Einzelfall, der inzwischen mehr Fragen auslöst als Antworten liefert. Wie tauglich sind diese Anstrengungen gegen Deepfakes und andere KI-Schöpfungen und dienen sie wirklich dem Schutz des Einzelnen vor Übergriffen im digitalen Raum oder haben sie ganz andere Motive? Zu Gast dazu ist der IT-Sicherheitsexperte Volker Birk. Israel hat im Südlibanon eine Offensive gestartet. Damit solle eine Bedrohung für das Land aus diesem Gebiet abgewendet werden, so die offizielle Begründung. Zudem gilt der Einsatz auch dem Kampf gegen die Hisbollah. Was hat Israel im Südlibanon vor? Kann sich der Einsatz zum eigentlichen neuen Konfliktherd entwickeln? Und mit welchem wahrscheinlichen Ausgang? Ich spreche darüber mit Pia Heumann, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. US-Präsident Donald Trump will die NATO-Länder nötigen, ihre Rüstungsausgaben massiv hochzufahren. Wer das nicht tut, der muss damit rechnen, künftig nicht mehr unter dem militärischen Schutz der USA zu stehen. Zudem liebäugelt Trump damit, seine Truppen aus Deutschland abzuziehen. Dabei geht es um rund 35.000 Leute, die in den betreffenden Regionen auch einen Wirtschaftsfaktor darstellen. Was würde ein Rückzug der US-Truppen für das Land bedeuten, sicherheitspolitisch und volkswirtschaftlich? Wir sprechen darüber mit dem Ex-Diplomaten und heutigem EU-Parlamentarier Michael von der Schulenburg. Soll niemand der deutschen Regierung einen Mangel an Kreativität unterstellen? Der Erfindungsreichtum kennt keine Grenzen, wenn es um neue Steuern und Gebühren geht. In Aussicht gestellt wurde den Bürgern allerdings ganz etwas anderes, nämlich eine Entlastung. Oliver Stock kommentiert die Kluft zwischen Versprechen und Realität. Das sind die Themen der nächsten Stunde hier bei Konterfunk aktuell. Das Netz wird geflutet von Inhalten, die von künstlicher Intelligenz in Sekunden erschaffen wurden. Deutschland diskutiert über eine Verschärfung der Gesetzgebung zu sogenannten Deepfakes, gefälschten Bildern und Videos. Es geht um Transparenz, Gegenmaßnahmen und die Frage, wer haftet, wenn die Täuschung zur Gefahr wird. Aber stoppen wir damit Kriminelle oder gängeln wir nur die legalen Nutzer? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Regulierung und fragen, was bringen diese Versuche über das Gesetz wirklich und lassen sie sich überhaupt in der Praxis durchsetzen? Mein Gast dazu ist der Softwarearchitekt und IT-Sicherheitsexperte Volker Birk. Guten Tag, Herr Birk.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Birk, die Politik wirkt derzeit geradezu getrieben, Deepfakes strenger zu regulieren. Sie beobachten die Debatte. Wie bewerten Sie denn zunächst mal das Motiv dahinter? Haben wir es hier mit einem echten Sicherheitsbestreben gegen eine reale Gefahr zu tun? Oder ist das digitaler Aktionismus oder der Wunsch nach mehr Kontrolle?
Also ich tippe, wenn Sie mich so direkt fragen, auf das Letztere. Als die Diskussion angefangen hat, ging es ja um einen Einzelfall und da ging es um massive Rechtsverletzungen einer Frau, was ihre Persönlichkeitsrechte angeht. Und da war ich ehrlich gesagt recht berührt erst einmal von dieser Geschichte. Inzwischen sind wir da ja einige Schritte darüber hinaus und es sieht eher nach geplantem Aktionismus zur Einführung von neuen Gängelgesetzen für mehr Kontrolle aus. Aber das sollten wir vielleicht Schritt für Schritt aufdröseln.
Wie sehen denn diese Gängelversuche genau aus? Was soll denn auf gesetzlicher Ebene alles unternommen werden, um Deepfakes zu verhindern oder zu erkennen oder zu sanktionieren? Zeichnen sich da schon ganz konkrete Maßnahmen ab?
Also eines der interessanten Dinge in dieser Diskussion ist, dass man inzwischen seitens der Leute, die das betreiben, wohl vom Thema Deepfakes immer mehr wegkommt. Also ich hatte jetzt erwartet, wenn im Spiegel eine solche Diskussion über Deepfakes losgetreten wird, dass wir auch bei dem Thema bleiben. Aber tatsächlich inzwischen geht es gar nicht mehr unbedingt um Deepfakes. Es geht um etwas anderes. Wir beobachten leider nicht nur in der deutschen Politik, aber vor allem auch seit Jahren eine sehr unselige Entwicklung. Da geht es um das sogenannte Bekämpfen von Inhalten unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum will ein Staat überhaupt unter der Strafbarkeitsgrenze in Anführungsstrichen irgendetwas bekämpfen? Die Parlamente haben sich ja im Strafgesetzbuch, in den Gesetzen darauf geeinigt, was sie staatlicherseits dann für behandlungswürdig halten und was nicht. Und beim Rest sollte sich der Staat ja eigentlich heraushalten. So ist ja die Idee des Strafrechts. Da geht man jetzt ganz weg davon und es ist gleichzeitig verbunden mit NGOs. Non-Governmental Organization, also eigentlich Nichtregierungsorganisationen, die aber seltsamerweise einen Großteil ihres Budgets von regierungsnahen oder sogar direkt von Regierungsstellen bekommen, die NGO in Anführungsstrichen sind wohl. Und auch hier haben wir es mit einer solchen NGO zu tun, die auch sehr seltsam ist, die Organisation namens Hate Aid. Und diese Organisation ist eine sogenannte Meldestelle. Und das ist ja nur ein neues Wort für Denunziation. Also warum gibt es überhaupt Denunziantenorganisationen? Früher hat man gesagt, der Denunziant ist der größte Lump im ganzen Land. Und jetzt auf einmal gibt es professionelle Meldestellen, sogenannte. Also hier läuft etwas koordiniert ab und sieht auch aus, als wäre es orchestriert. Und man fragt sich, wo genau führt das hin? Und je genauer man hinschaut, desto seltsamer wird es.
Was genau droht denn jetzt aus diesem Verbund, aus irgendwelchen NGOs und diesen Gesetzesbestrebungen der Regierung und dieser Diskussion unter die Strafbarkeitsgrenze zu gehen? Was heißt das ganz konkret für den Nutzer?
Wir beobachten eigentlich zwei Bestrebungen, die gleichzeitig ablaufen. Die erste Bestrebung ist, kann man Äußerungen, Meinungsäußerungen von Menschen im Netz, kann man die sanktionieren, wenn sie nicht strafbar sind? Und da hatten wir ja zum einen das sogenannte Verfolgen von Hass und Hetze und dass man das auch sperren müsse, wenn es nicht strafbar ist, was ja sehr seltsam ist. Warum soll man das dann sperren? Dann haben wir aber gleichzeitig den Einsatz des Strafverfolgungsapparates, ohne dass es um strafbare Dinge geht, aber mit maximaler Härte. Und hinterher kommt dann meistens raus, ja, war nicht strafbar, aber man hat bereits die gesamte Härte abbekommen. Das geht dann bis zu Hausdurchsuchungen, ohne dass irgendetwas gesucht wird. Also vermutlich wohl eher nur, damit man die Tür eintreten kann und morgens um 6 Rabatz machen, damit die Leute eben eingeschüchtert werden. Es geht aber gleichzeitig auf einer zweiten Schiene darum, die Strafbarkeitsgrenze auch zu senken. Also der Druck wird erhöht auf die Meinungsfreiheit. Sie kommt immer mehr unter Druck. Und jetzt will man Dinge, wo man sich fragt, wie will man das überhaupt strafbar machen und warum will man es strafbar machen, ist auch eine gute Frage. Also um was geht es eigentlich? Und die zwei Fragen sind schwieriger zu beantworten, als man denkt. Und man will die Strafbarkeitsgrenze immer weiter senken und will etwas machen, was man im Strafrecht sonst vermeidet auf dieser zweiten Schiene der Erhöhung der Strafbarkeit. Nämlich man versucht, Gummiparagraphen zu setzen, damit dann hinterher beliebig interpretiert werden kann, hinterher, ob es strafbar war oder nicht. Und Juristen haben mir erklärt, das widerspricht dem Strafgesetz und der Idee hinter dem Strafgesetzbuch diametral. Da braucht man eine klare Rechtsklarheit. Da darf man nicht einfach Gummiparagraphen machen. Man muss ja vorher wissen, ob man etwas darf oder nicht. Diese zwei Dinge gleichzeitig beobachten wir schon eine Weile und im Moment spitzt sich das mit dieser konzertierten Aktion, Medienaktion in Deutschland zu.
Nun gibt es ja aber über diese mutmaßlich konzertierte Aktion hinaus tatsächliche reale Gefahren rund um KI mit Deepfakes, die erstellt werden, dass man da vielleicht wirklich einen Handlungsbedarf erkennen könnte. Wird denn in die Richtung überhaupt auch etwas gemacht und auch etwas Sinnvolles gemacht oder ist jetzt das einfach plötzlich am Weg liegen geblieben?
Ja, in der momentanen Diskussion wird es noch diskutiert, aber es scheint jetzt ein Nebenthema geworden zu sein für viele. Tatsächlich muss man sich fragen, ob überhaupt eine Strafbarkeitslücke besteht. ich kenne keinen Paragraphen, bin kein Strafrechtler, aber ich kenne keinen Paragraphen im deutschen Strafgesetzbuch, übrigens auch nicht im Schweizer Strafgesetzbuch, der verbietet KI, Deepfakes zu erstellen, so direkt. Aber wir haben natürlich den Schutz von, sag ich mal, Werten im Recht, wie beispielsweise dem Persönlichkeitsrecht, im Recht am eigenen Bild und so weiter. Und die sind sehr gut geschützt. Ich kann es mal platt ausdrücken. Eigentlich ist sehr gut geschützt, wenn jemand einer anderen Person Böses will und gefälschte Fotos über sie verbreitet. Ob da jetzt die Fotos mit KI erstellt worden sind oder mit Photoshop, ist ja eigentlich unerheblich, strafrechtlich, sollte man denken. Das gibt es bereits.
Es ging in der Debatte nicht nur um die Strafbarkeit, um Sanktionierung von Dingen, die bereits geschehen sind, sondern auch um eine Art Prävention, beispielsweise mit einer Kennzeichnungspflicht von KI-Inhalten, irgendwelchen Wasserzeichen, digitale Stempel, dass man im Prinzip gleich klar macht, hier handelt es sich um KI. Was ist davon zu halten? Ist das überhaupt in irgendeiner Weise durchzusetzen auf breiter Front?
Das sind zwei Fragen. Ich beantworte mal die erste. Also was ist davon zu halten? Grundsätzlich gibt es solche Technologien. Man kann immer Fotos, Videos, auch Audiodateien mit elektronischen Wasserzeichen versehen und erkennbar machen, elektronisch erkennbar machen. Man sieht oder hört als Anwenderin oder als Anwender da keinen Unterschied. Aber das Ganze ist mit einem Wasserzeichen versehen und wer weiß, wie es funktioniert und eine entsprechende Software kann prüfen, was in dem Wasserzeichen steht. Das wäre also ein gangbarer Weg. Allerdings gibt es das Problem, wie man solche Wasserzeichen wieder entfernt, ist auch sehr weit verbreitet durch Umkodieren nämlich. Es ist ein bisschen Tom und Jerry, es ist ein bisschen Katz und Maus zwischen den Herstellern der Wasserzeichensysteme und den Leuten, die Software schreiben, um Wasserzeichen erfolgreich aus Medien wieder zu entfernen. Das ist nicht so einfach, aber grundsätzlich geht es. Nur ich habe so das Gefühl, das wird gar nicht diskutiert, sondern was eigentlich diskutiert wird, ist alles, was dann repressiv auf die einzelne Person, die sich im Netz äußert, abzielt. Ich versuche, die Diskussion zu verfolgen, wie es viele tun momentan, möglichst vollständig, damit ich verstehe, wer was sagt und wer welche Position einnimmt. Aber es ist mir nicht bekannt, dass jemand jetzt so auf die Inhalte geht. Vor allem in der Politik geht man jetzt eher beinahe hysterisch zu nennen, gegen, ich kann es nicht anders formulieren, gegen Männer im Allgemeinen, die alle irgendwie Verbrecher sein sollen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil das ist ja absurd, das ist ja sicher nicht der Fall. Weder sind alle Frauen Opfer, noch sind alle Männer Verbrecher und natürlich auch nicht umgekehrt, sondern es sind immer einzelne Personen, gleich ob weiblich oder männlich. Und man versucht, Druck aufzubauen und massiv Gesetze zu verschärfen, eben mit Gummiparagraphen zu versehen, damit man hinterher entscheiden kann, ob sich eine Person unerwünscht geäußert hat oder nicht. Und das ist natürlich in einem Rechtsstaat sehr fragwürdig.
Ausgelöst wurde diese Hysterie, wie Sie es genannt haben, ja eben durch aktuelle Vorfälle, die Sie bereits erwähnt haben. Aber diese technischen Möglichkeiten sind ja nicht völlig neu. Ist das mal wieder ein Fall einer Politik, die von der Digitalisierung ein bisschen überfordert ist und der Entwicklung verspätet nachrennt und ohnehin immer einen Schritt zu spät ist?
Das könnte man so interpretieren, aber ich glaube, hier geht es diesmal um etwas anderes. Wir sind ja in einer seltsamen Zeit, wenn wir uns die deutsche Politik und auch die europäische Politik anschauen. Wir sind in einer Zeit, in der die Reichsacht wieder eingeführt wurde und Leute für vogelfrei erklärt werden, zum Beispiel Journalisten, die unerwünschte Meinungen veröffentlicht haben. Oder hier in der Schweiz der Fall Jacques Beau, ein Geheimdienstanalytiker der Schweizer Armee, ursprünglich vom Schweizer Geheimdienst, der jetzt unter Reichsakt steht in der EU, ohne dass er irgendrechtlich etwas dagegen tun könnte. Also sehr seltsam, das hat mit einem Rechtsstaat überhaupt nichts mehr zu tun. Das steht im Gegenteil einem Rechtsstaat diametral gegenüber. Und ein Journalist in Berlin ist jetzt nicht nur vor Gericht gegangen und das Gericht hat ihm erklärt, dass die Reichsacht gegen ihn durchgesetzt wird, also man nennt das Sanktionen, aber er ist praktisch vogelfrei. Und das Gericht hat dann gleichzeitig erklärt, es sei rechtmäßig, gegenüber welchem Recht habe ich noch nicht verstanden, also ganz sicher nicht grundgesetzkonform, dass man diese Reichsacht auch quasi in einer Art Sippenhaft gegen seine Frau durchsetzt, die ja gar nichts gemacht hat, also nicht sich mal öffentlich geäußert oder so, sondern einfach, weil sie seine Frau ist, steht sie jetzt auch als vogelfrei da und niemand darf ihr mehr Geld geben, niemand darf mit ihr Geschäften und so weiter. Das ist ja das Umfeld, in dem wir uns momentan bewegen und das ist höchst bedenklich. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr vom Rechtsstaat weit entfernt, sondern das ist das Gegenteil des Rechtsstaats, wenn Personen, einfach weil eine Verwandtschaftsbeziehung steht, quasi in Sippenhaft genommen werden und die Person, um die es geht, auch nichts anderes gemacht hat, als politisch unerwünschte Meinungen öffentlich zu äußern. Da sind wir im totalitären Bereich. Ich kann das nicht mehr anders sagen. Ich kann ein anderes Beispiel nehmen, auch aus dieser Diskussion, was wir gerade erlebt haben. Wir haben gerade eine Fernsehdiskussion erlebt im deutschen Fernsehen, wo es in einer Talkshow von der Frau Miosga ging um dieses Thema, was auch wir zwei gerade besprechen. Frau Miosga hatte zwei Personen eingeladen und eine dritte Person nicht, nämlich sie hatte die Anzeigeerstellerin eingeladen, die Frau Fernandes, und sie hatte die Justizministerin eingeladen und sie hatte aber die Gegenseite ausgeladen und nicht eingeladen. Also während ein Verfahren gerade anläuft, kommt schon die Justizministerin und begründet mit dem voraussichtlichen Ausgang des Verfahrens die neuen Gesetze. Da kann man sich ja den gesamten Rechtsweg sparen dann dazwischen anscheinend. Aber in einem Rechtsstaat kann man sich den nicht sparen und deshalb ist es auch das Gegenteil eines rechtsstaatlichen Handelns und diese Justizministerin müsste eigentlich zurücktreten.
Das heißt, Sie wittern hinter den momentanen Aktivitäten rund um Gesetzesverschärfung in diesem Bereich einfach eine Fortsetzung des Kampfs gegen die freie Meinung?
Ich denke, es geht um gar nichts anderes. Und zwar von Anfang an, wie gesagt, ich war am Anfang von der Geschichte von der Frau Fernandes sehr beeindruckt, so wie wahrscheinlich viele Menschen, weil das, was sie vorgetragen hat und die Beschuldigungen, die sie geäußert hat, würden die stimmen, dann wäre es eine absolute Unverschämtheit und so etwas macht man nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie darunter, wäre es so passiert, wirklich sehr, sehr psychisch gelitten hätte und auch ein Trauma davon getragen hätte und das überhaupt nicht möchte. Nur, ich habe mir damals schon gefragt, okay, warum ist das jetzt nicht eher ein Thema für den Boulevard? Was will eigentlich der Spiegel damit erreichen? Und inzwischen liegt es ja auf der Hand, Frau Fernandes hat ihre Aussagen alle geändert und die Aussagen, wie sie im Spiegelartikel ursprünglich dargestellt worden, sind alle zurückgezogen. Das behauptet sie gar nicht mehr und jetzt behauptet sie andere Dinge. Was das für ihre Glaubwürdigkeit sagt, das kann sich jetzt ihr doch selber ausmalen. Ich habe mit dieser Frau inzwischen Mühe. Ich weiß nicht, ob sie benutzt wird, also tatsächlich Unglück erlebt hat und man treibt sie da hinein, weil es gerade politisch opportun ist und man kann eine Kampagne mit ihr fahren. Das gibt es ja auch. Oder ob sie treibender Teil der Kampagne von vornherein ist und ihre Falschbeschuldigungen wären dann ja Absicht, nicht ein Versehen, wie sie es falsch formuliert hat und inzwischen richtig formuliert. Also das könnte ja auch sein. Ich bin mir da nicht sicher mehr bei dieser Dame, vor allem seit aufgeflogen ist, dass diese Dame schon einmal ein Gesetz gegen Deepfake wollte helfen einzuführen, und zwar 2019. Hinterher passiert ja genau das, um das Gesetz einzuführen, aber in Wirklichkeit ist ja was anderes passiert. Also das stinkt zum Himmel. Inzwischen gibt es Leute, die über Frau Fernandes lästern. Es wäre eher so, Frau erfand es. Ich bin mir doch nicht so sicher. Ich kann mir, wie gesagt, auch vorstellen, sie hat tatsächlich etwas Übles erlebt und wird da von ihrem Umfeld hineingetrieben und benutzt. Vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwann dazwischen, aber auf jeden Fall ist das alles inzwischen weit weg von sauber. Das ist einfach eine politische Aktion und eine Medienkampagne zur Herstellung von verschärften Gesetzen gegen die Meinungsfreiheit. Anders kann ich es nicht mehr bewerten.
Der Kampf gegen Deepfakes mit neuen Gesetzen. Zu Gast war der IT-Sicherheitsexperte Volker Birk. Besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen fürs Berichten.
Israel hat seine militärischen Aktivitäten im Südlibanon ausgeweitet. Nach offizieller Version sollen bestehende Sicherheitsstreifen ausgedehnt werden, weil von dem Gebiet aus nach wie vor Gefahren ausgehen könnten für Israel. Es soll eine Art Pufferzone entstehen. Wie sich die Lage weiterentwickelt und ob es, wie zum Teil befürchtet, zu einer groß angelegten Bodeninvasion kommen könnte, ist derzeit noch offen. Ich spreche jetzt über die Lage mit Pia Heumann, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Hallo Pia.
Hallo Stefan.
Pierre, kannst du zunächst genauer schildern, wie diese Offensive Israels im Südlibanon aussieht? Weiß man, was da alles im Einsatz steht?
Es ist noch keine groß angelegte Offensive, aber die israelische Armee ist bereits ziemlich stark präsent. Und Verteidigungsminister Katz hat Dienstag seinen Plan bekannt gegeben. Und der sieht ziemlich, ich sage es mal, schwarz aus für den Südlibanon. Der sieht zum Beispiel vor, dass der ganze Grenzstreifen, die Dörfer dem Grenzstreifen entlang, dass die ausradiert werden, so wie das mit Rafah in Gaza geschah. Es geht den Israelis darum, das ständige Raketenfeuer aus dieser Gegend, also aus dem Südlibanon, dass das ein Ende hat. Man muss wissen, dass seit dem Krieg mit dem Iran die Hisbollah sich dem Iran angeschlossen hat und Israel täglich mit 8 bis 10 Raketen und Drohnen beschießt. Und das wollen die Israelis nun verhindern mit einem militärischen Vorgehen.
Das heißt, dieser Einsatz hängt sehr direkt mit dem Krieg im Iran und mit Teheran zusammen, diese Aktivitäten im Südlibanon.
Vollkommen. Nicht nur, dass er zusammenhängt, sondern die Aggressionen der Iraner und der Hisbollah, die sind miteinander koordiniert. Das konnte man diese Woche sehen, als die Iraner die Ölraffinerie in Haifa beschossen haben und gleichzeitig kam diese Raffinerie auch von der Hisbollah unter Beschuss. Also da besteht eine klare Koordination. Die Hisbollah ist ja, wie man weiß, ein Stellvertreter Teherans, der Ayatollahs. Die werden von Teheran finanziert und ausgerüstet und trainiert und sind genau für diesen Zweck vorbereitet worden, um eben Israel anzugreifen, wenn es den Iranern passt. Und im Moment ist es für Teheran ein sehr günstiger Zeitpunkt.
Du sprichst von Gebieten, die gewissermaßen ausradiert würden, um eben diesen Sicherheitsstreifen zu schaffen. Ist das glaubwürdig, dass danach Ruhe herrscht, dass dann wirklich genau die Gebiete getroffen sind, von denen Gefahr ausgeht, oder verschiebt sich das Ganze dann einfach?
Ich glaube nicht, dass das viel bringen wird, weil die Hisbollah hat durchaus Raketen, die eine genügend große Reichweite haben, um auch aus dem tieferen Gebiet vom Libanon israelisches Gebiet zu erreichen, zum Teil bis in den Süden. Das wird also nicht viel bringen.
Es klingt aber nach Maßnahmen, die sich durchaus auch auf die Lage der Zivilbevölkerung im Südlibanon auswirken werden. Wie sieht diese Situation dieser Menschen derzeit aus?
Die Lage ist ziemlich dramatisch. Mehrere hunderttausend Menschen wurden aufgefordert, ihr Gebiet im Südlibanon zu verlassen, vor allem die Schiiten, weil die Israelis wollen quasi freie Hand haben, um gegen die Hisbollah in diesem Gebiet vorzugehen. Es ist wirklich ziemlich dramatisch. Man spricht von 600.000 Menschen, die auf der Flucht sind. Das belastet natürlich den Libanon als Staat, weil die Menschen müssen ja dann irgendwie versorgt und untergebracht werden. Wobei zu sagen ist, eigentlich ist die Regierung in Beirut dafür zur Verantwortung zu ziehen, letztlich, weil ihnen ist es nicht gelungen, die Hisbollah zurückzubinden. Also die Hisbollah hat immer wieder israelisches Gebiet beschossen. Und die libanesische Regierung war nicht in der Lage, dem entgegenzuwirken, weil eben die Hisbollah-Armee oder die Hisbollah-Milizen stärker sind als die libanesische Armee. Und durch dieses Ungleichgewicht wird der Libanon nun in den Krieg gezogen, weil eben seine Armee zu schwach ist.
Es geht also um hunderttausende Vertriebene. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF schreibt, die Menschen in Libanon hätten keinen sicheren Ort mehr für eine Zuflucht, nicht einmal in der Hauptstadt Beirut. Wo gehen denn die Leute jetzt hin? Gibt es da irgendeine Option?
Sie haben eigentlich wenig Optionen. Sie gehen einfach in den Norden und kommen dann entweder bei Familien unter oder in provisorisch eingerichteten Lagern, in Schulhäusern. Nicht vergessen darf man, dass dort schon syrische Flüchtlinge sind, die aus Syrien geflüchtet sind. Also wie das Land das wirtschaftlich übersteht, ist im Moment eine offene Frage.
Wenn ich dich aber richtig verstehe, wird das Problem, das Israel adressiert, nicht wirklich gelöst. Wie sinnvoll ist denn aus deiner Bewertung jetzt dieser Einsatz?
Ich meine, kurzfristig muss Israel reagieren. Also wenn man sich vorstellt, dass einfach so als Gedankenspiel die Schweiz vom Schwarzwald her von Milizen beschossen würde, und zwar pausenlos, also dass die Leute in Basel während Wochen nicht mehr schlafen könnten und in einem Schutzraum Stunden verbringen müssen, weil eben vom Schwarzwald aus geschossen wird, dann müsste man irgendwie reagieren, stelle ich mir vor. In dieser Situation ist nun Israel, die Regierung kann nicht zulassen, dass die Menschen im Norden des Landes pausenlos Raketenfeuer ausgesetzt sind. Also kurzfristig besteht eigentlich fast keine andere Möglichkeit, aber mittel- und längerfristig wird der gleiche Fehler wiederholt, den die Regierung schon im Gazastreifen gemacht hat. Es wird keine Exit-Strategie vorbereitet. Also wie wollen wir das Problem wirklich lösen, mittel- und längerfristig? Und es wird auch keine politische oder diplomatische Lösung angedacht, die vielleicht etwas bringen würde. Oder ich sage sogar, nur die würde etwas bringen. Aber da ist im Moment keine Rede davon. Im Gegenteil, Verteidigungsminister Katz spricht davon, Militärbasen im Südlibanon einzurichten. Also dort, wo die Bevölkerung geflohen ist, sollen nun Militärstützpunkte eingerichtet werden. Das ist noch nicht der Fall, aber es ist absehbar, dass das in den nächsten Tagen begonnen wird.
Gibt es schon bekannte Reaktionen aus anderen Ländern in der Region, wie die das entgegennehmen, was jetzt im Südlibanon passiert?
Nicht sehr heftig, muss ich sagen. Also ich habe wenigstens nichts in diese Richtung gehört. Das ist irgendwo erstaunlich, aber gleichzeitig ist es auch nicht erstaunlich, weil der Schuldige an dieser ganzen Misere der Libanesen ist eigentlich Teheran, die die Hezbollah anstacheln und wie gesagt ausrüsten und ausbilden und finanzieren, damit sie gegen Israel vorgehen. Und die arabischen, sunnitischen Golfstaaten, die sind, sagen wir, sehr kritisch gegenüber der iranischen Politik im Moment, fordern sogar ein härteres Vorgehen der Amerikaner und der Israelis gegen Iran. Und wenn sie nun plötzlich für die Hezbollah Partei ergreifen würden, dann wäre das irgendwie inkonsequent aus ihrer Sicht.
Die Frage, die sich aktuell bei jedem Angriff stellt, ist er konform mit dem Völkerrecht oder völkerrechtswidrig? Gibt es dazu eine Beurteilung in diesem Fall?
Es gibt keine offizielle Beurteilung. Auch zum Beispiel die internationalen Gerichte in Den Haag, die können nicht angerufen werden, weil Libanon diesen Gremien nicht beigetreten ist. Es gibt natürlich sehr viel Kritik an der Fluchtbewegung, die jetzt ausgelöst worden ist. Ich habe aber nicht eine entsprechende Kritik gehört an den ständigen Aggressionen aus dem Libanon gegenüber Israel. Aber man kann sagen, also wenn du nach der völkerrechtlichen Beurteilung fragst, kann man sagen, es ist ein laufender Konflikt, in dem sich Israel verteidigt. Das wäre quasi zugunsten Israels. Und man könnte kritisch einwenden, das ist nicht mehr proportional, wie sich die Regierung oder die Armee Israels verhält gegenüber dem Libanon. Dann muss jeder selber entscheiden, auf welcher Seite er steht. Ich glaube, im Moment hat Israel nicht viel andere Optionen, als wirklich unproportional zu handeln. Die letzten Wochen waren für das Land nicht nur im Norden, sondern auch im Zentrum, in Tel Aviv und in anderen Städten im Zentrum, schlicht unerträglich.
Wie sehen denn die Reaktionen im eigenen Land aus, in Israel vor Ort? Wie sieht das die Bevölkerung? Wie wird das dort diskutiert?
Wenn ich das in einem Wort zusammenfasse, dann endlich. Endlich tut die Regierung etwas gegen die ständigen Aggressionen der Hezbollah. Man hat im Moment sehr viel Verständnis dafür. Das war schon beim Irankrieg der Fall. Da hat man Umfragen eine überwältigende Mehrheit für diesen Krieg ergeben. 80-85% der Bevölkerung waren für den Irankrieg. Diese Begeisterung hat sich nun ein bisschen reduziert. 3 Wochen oder 4 Wochen nach dem Kriegsbeginn. Sie hat sich reduziert, weil eben die Leute langsam genug haben von diesen Raketen und Drohnen, die in den Städten Tag und Nacht für Unruhe sorgen und die Leute in den Schutzraum zwingt, um sicher zu sein, und weil es auch schon Todesopfer gab auf israelischer Seite und sehr viele materielle Schäden angerichtet wurden. Also die Begeisterung für den Irankrieg, die hat nachgelassen. Ich stelle mir vor, dass das auch gegenüber dem Libanon so sein wird, weil die ersten Soldaten sind bereits gefallen. Und wenn man täglich in den Nachrichten Beerdigungen sieht von jungen Männern, dann wird die Begeisterung wahrscheinlich nachlassen. Wobei man sagen muss, dass die ganzen Fluchtbewegungen im Libanon gegen den Norden, die werden kaum thematisiert, weil man eigentlich mit den eigenen Problemen voll beschäftigt ist.
Welche Rolle spielen die Blauhelme der United Nations Interim Force in Libanon, die da vor Ort sind?
Die spielen eine, wie soll ich sagen, eine sehr peinliche Rolle. Die spielen überhaupt keine Rolle. Die sollten eigentlich dafür sorgen, dass die Hisbollah nicht in der Lage ist, Israel zu beschießen mit Drohnen oder mit Raketen. Da versagen sie vollkommen. Und das zeigt auch, warum die Israelis kein Vertrauen haben in internationale Organisationen, weil das aus ihrer Sicht nichts bringt, weil die mehr oder weniger impotent sind, um hier für Ruhe und Sicherheit zu sorgen.
Du hast schon viele Konflikte vor Ort miterlebt. Nach deiner Einschätzung, wie wird es weitergehen im Südlibanon?
Das kommt sehr darauf an, wie es mit dem Irankrieg weitergeht, weil die beiden Dinge sind wirklich stark aneinander gebunden. Und also ich muss zuerst über den Irankrieg sprechen in dem Fall, weil der Krieg gegen den Südlibanon ist ein abgeleiteter Krieg, wenn ich das so sagen kann. In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob Trump einen Waffenstillstand will und zu welchen Bedingungen. Und dann müsste Israel aufhören und dann würde wahrscheinlich auch die Hisbollah ihre Aggressionen stoppen. Und Israel wäre gezwungen, nicht unbedingt sich aus dem Südlibanon zurückzuziehen, aber wenigstens ihre Stellungen nicht weiter auszubauen im Südlibanon. Jetzt, wie der Irankrieg, wie der sich entwickeln wird in den letzten Tagen, das weiß wahrscheinlich niemand, vielleicht nicht einmal Donald Trump, der letztlich darüber entscheiden muss und wohl auch wird. Das wird von verschiedenen Entwicklungen abhängen, zum Beispiel wie stark die Kritik innerhalb der USA wird, wie stark der politische Druck wird, wie stark die steigenden Ölpreise, die hohen Ölpreise, sein Image schädigen. Das ist alles sehr kompliziert. Im Moment schickt er Tausende von Truppen weiter in den Mittleren Osten. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Bodeninvasion bevorsteht. Das wäre eine weitere Eskalation des Kriegs. Und das würde dann wahrscheinlich auch die Hisbollah ermutigen, Israel weiter anzugreifen. Und das würde dann Israel wieder zwingen, gegen die Hisbollah und gegen den Südlibanon vorzugehen. Also das Ganze ist im Moment eher auf Eskalation gerichtet, sowohl im Iran als auch im Süden Libanon. Ob es aber wirklich dazu kommt, das wird man wahrscheinlich in den nächsten Tagen sehen.
Wenn es zu dieser Eskalation kommen sollte, hat denn Israel Ressourcen, um neben dem Krieg im Iran diesen abgeleiteten Krieg, wie du es nennst, einfach mit ungewissem Ende weiterzuführen?
Ja, irgendwo sind die Ressourcen dann begrenzt. Die Verteidigungsindustrie arbeitet bereits im Schichtbetrieb und irgendwann wird die Rüstungsindustrie an ihre Grenzen stoßen. Die Armee ist heute schon am Drücker. Der Generalstabschef Eyal Zamir hat letzte Woche gewarnt. Er hat gesagt, ich zeige 100 rote Flaggen und wir müssen mehr Soldaten haben, wir müssen mehr Material haben, um diesen Krieg noch lange weiterzuführen. Also hier wird es irgendwo eine Grenze geben. Wo diese liegt, das kann ich im Moment nicht sagen, aber der Krieg kann nicht sicher nicht monatelang dauern, zumal schon der Krieg gegen Gaza 2,5 Jahre gedauert hat und auch für einen enormen Verschleiß an Material geführt hat und wichtig auch sehr viele Todesopfer gefordert hat auf israelischer Seite.
Die USA und Israel bilden eine Einheit im Krieg im Iran. Weiß man, wo die USA stehen bei dieser Offensive im Südlibanon oder halten sie sich da einfach völlig raus?
Da halten sie sich, soviel ich sehe, völlig raus. Das überlassen sie den Israelis. Sie haben im Iran schon genug zu tun. Auch andere sunnitische Staaten halten sich, wie wir schon gesagt haben, auch verbal zurück, also weder Kritik noch Unterstützung. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die humanitäre Katastrophe größer wird und sichtbarer wird, dass dann auch aus dem arabischen Raum Kritik an Israel kommt. Und wenn auch die Bilder kommen, die wahrscheinlich sehr an Gaza erinnern werden, wenn ich diesen Vergleich brauchen kann, dann wird es wahrscheinlich anders aussehen. Die USA hat im Moment sich dazu weder geäußert, noch ist sie aktiv in den Krieg gegen den Südlibanon eingetreten.
Die aktuelle Offensive Israels im Südlibanon und deren Hintergründe, das waren Informationen von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Stefan.
Es ist derzeit eher kühl draußen. Kürzlich wurde sogar ein Politiker gesehen, der seine Hände in den eigenen Hosentaschen hatte. Meistens wandern diese aber in fremde Taschen mit immer neuen Steuern, Gebühren und Abgaben. Und das, obschon den Bürgern in Deutschland vor nicht so langer Zeit eine Entlastung versprochen wurde. Der Kommentar von Oliver Stock.
Es gibt Sätze, die tragen eine Regierung. Und es gibt Sätze, die holen sie wieder ein. Als CDU und SPD ihre Koalition gebildet haben, hat Bundeskanzler Friedrich Merz einen solchen Satz gesagt. Ich zitiere: Wir wollen die Menschen entlasten und nicht zusätzlich belasten. Das ist eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft. Das klingt klar, das klingt wie ein Versprechen. Heute steht dem aber eine andere Rechnung gegenüber. Rund 50 Milliarden Euro zusätzliche Belastungen für die Bürger bedeuten die derzeit diskutierten neuen Steuerideen der Regierung. 10 bis 20 Milliarden Entlastung stehen dagegen. Das macht unterm Strich etwa 30 Milliarden Euro mehr, die Bürger und Unternehmen blechen sollen. Der Staat braucht Geld, das ist die einfache Wahrheit. Und wenn der Staat Geld braucht, greift er zu den Instrumenten, die funktionieren. Das Wichtigste davon ist die diskutierte Mehrwertsteuer. Sie ist so etwas wie der Generalschlüssel der Finanzpolitik. Dreht man hier ein wenig, fließt sofort viel Geld. Genau deshalb ist sie so verführerisch und genau deshalb ist sie so problematisch. Denn sie trifft jeden. Beim Einkaufen, beim Tanken, im Alltag. Und sie trifft die Konjunktur. Wer den Konsum belastet, der bremst das Wachstum. Das ist keine Ideologie, das ist einfache Volkswirtschaft. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, weist genau auf diesen Zusammenhang immer wieder hin. Dann gibt es die Idee einer Vermögensabgabe. Die klingt zunächst gerecht. Die Reichen sollen zahlen, doch Kapital ist scheu wie ein Reh. Es bleibt nicht einfach stehen und wartet darauf, besteuert zu werden. Es weicht aus, es haut ab. Und damit trifft man am Ende nicht nur Vermögen, sondern auch Investitionen. Stefan Bach, Steuerexperte beim Wirtschaftsforschungsinstitut DIW, warnt genau vor solchen Ausweichreaktionen. Ähnlich ist es bei der Erbschaftssteuer. Hier liegt tatsächlich Geld und deshalb ist sie politisch so interessant. Aber auch hier gilt, wenn Unternehmen vererbt werden, wird nicht Geld übertragen, sondern Substanz, Maschinen, Gebäude, Arbeitsplätze. Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, plädiert zwar für eine stärkere Besteuerung großer Vermögen, doch auch sie weiß, die Balance zwischen Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Stabilität ist heikel. Die Übergewinnsteuer klingt wiederum wie die eleganteste Lösung. Mineralölkonzerne sollen höhere Steuern zahlen, weil sie gerade so prächtig verdienen. Nur die Krisengewinner werden also zur Kasse gebeten. Niemand sonst. Das Problem dabei, wer entscheidet eigentlich, was ein Übergewinn ist? Gilt das auch für Rüstungsunternehmen in Kriegszeiten? Genau hier beginnt die Unsicherheit. Und Unsicherheit ist Gift für Investitionen. Clemens Fust, Präsident des IFO-Instituts, nennt solche Modelle deshalb keine gute Idee. Und dann gibt es da noch die kleineren Eingriffe, die Zuckersteuer etwa. Ein Thema, das plötzlich Fahrt aufgenommen hat. Einige Bundesländer treiben sie voran, andere warnen vor Bevormundung. Die einen sagen Gesundheitsschutz, die anderen Eingriff in den Alltag. Viel Geld bringt sie nicht, aber sie zeigt, wohin sich Politik bewegt. Die Tabaksteuer ist da schon fast Routine. Sie steigt, sie bringt Geld und der Widerstand hält sich in Grenzen. Und schließlich gibt es eine Belastung, über die kaum noch gesprochen wird, weil sie längst Realität ist. Die CO2-Bepreisung. Sie ist ständig gestiegen und sie wirkt spürbar. Beim Tanken, beim Heizen, im Alltag. Politisch gewollt, wir sollen schließlich weniger fossile Energie verbrauchen. Wenn man all das zusammennimmt, entsteht ein klares Bild. Der Staat organisiert zusätzliche Einnahmen in einer Größenordnung, die deutlich über dem liegt, was er gleichzeitig an Entlastung zurückgibt. Denn ja, es gibt Entlastungen. Niedrigere Energiepreise durch staatliche Eingriffe, steuerliche Anpassungen, etwa mehr Kindergeld, eine höhere Pendlerpauschale. Das alles hilft, das ist real, aber es ist sehr kleinteilig, es verteilt sich. Die Belastungen dagegen sind klarer, sie sind direkter, sie sind spürbarer. Und genau darin liegt der eigentliche Widerspruch dieser Politik. Nicht in einzelnen Maßnahmen, sondern im Gesamtbild. Eine Regierung, die angetreten ist, um zu entlasten, baut Schritt für Schritt ein System auf, das stärker belastet. Oder einfacher gesagt, Merz, Klingbeil und Co. haben den Bürgern versprochen, ihnen ein paar Gewichte aus dem Rucksack zu nehmen. Jetzt aber haben sie angefangen, ihn neu zu packen.
Sie hörten einen Kommentar von Oliver Stock. Play. Wer mitspielen möchte, muss zahlen. Nach diesem Motto scheint US-Präsident Donald Trump die NATO neu ordnen zu wollen. Die Idee, wer nicht mindestens 5% seines Bruttoinlandprodukts für Verteidigung ausgibt, verliert sein Mitspracherecht im Bündnis und im schlimmsten Fall den Schutz durch US-Truppen. Für Deutschland steht viel auf dem Spiel. Rund 37.000 US-Soldaten sind hier stationiert. Stützpunkte wie Ramstein oder Grafenwöhr sind strategische Drehkreuze der Weltpolitik und wichtige Wirtschaftsmotoren. Während die einen vor einem sicherheitspolitischen Vakuum warnen, sehen andere darin die Chance auf echte Souveränität. Über den möglichen Abzug der Amerikaner spreche ich heute mit einem Kenner des internationalen Parketts, Michael von der Schulenburg. Er war über 30 Jahre lang für die UNO und die OSZE weltweit im Einsatz und sitzt heute für das BSW im Europaparlament. Guten Tag, Herr von der Schulenburg.
Guten Tag, ja, freut mich wieder mit Ihnen zu reden.
Herr von der Schulenburg, US-Präsident Trump fordert, wie gesagt, 5% Verteidigungsausgaben, weit mehr als das bisherige 2%-Ziel, das Deutschland gerade erst erreicht hat. Ist das nun aus Ihrer Sicht eine ernsthafte sicherheitspolitische Forderung, die angesichts der Weltlage auch sinnvoll ist, oder will er einfach seine Macht ausspielen?
Naja, es verändert sich ja gerade enorm viel, gerade mit diesen beiden Kriegen, der Ukraine-Krieg und eben noch mehr mit dem Iran-Krieg. Das sind geopolitische Kriege, die sehr viel verändern werden. Und ich habe doch das Gefühl, dass im Laufe dieser Kriege auch die Funktion der NATO nicht mehr das ist, was es einmal war. Man spricht ja viel davon, dass die NATO vielleicht gar nicht das überleben wird. Dann wird sich das alles neu stellen. Ich glaube, diese 5%, die werden wir sowieso gar nicht erreichen können, auch schon allein finanziell nicht. Und wir sollten das alles vielleicht völlig anders angehen.
Was meinen Sie mit anders angehen?
Naja, es ist ja jetzt die Frage, was wir, also in der EU, Europa ist ja viel größer, wir sprechen immer von Europa, dabei meinen wir die EU oder Deutschland, wir müssen ja irgendwie versuchen, jetzt endlich mal Frieden auf dem europäischen Kontinent herzustellen. Und das würde bedeuten, dass unsere erste Aufgabe sein sollte, mit den Russen zu reden. Das ist ja eine gemeinsame Verantwortung, die wir mit Russland haben, dass wir Frieden in Europa haben. Und dazu müssen wir eben mit denen reden. Das wollen wir ja bisher nicht. Und das ist natürlich viel wichtiger. Und wenn man das nicht macht, dann kann man auch über diese ganze Truppengeschichte und NATO gar nicht reden. Wir müssen erstmal versuchen, diesen Ukraine-Krieg zu beenden. Und wir müssen versuchen, irgendwie herauszufinden, was wir mit der Ukraine machen, welcher Staat das sein wird. Ich glaube, die Ukraine ist ja nah am Kollaps. Die soll auch nicht in die EU jetzt mehr kommen und solche Sachen. Also was passiert denn da eigentlich nicht? Da sind viele Fragen, die wir stellen müssen, noch bevor wir überhaupt über solche Truppen nachdenken können.
Schauen wir dennoch auf die aktuellen Ideen von Trump. Er droht damit, Artikel 5, die Beistandspflicht für Säumige, faktisch auszuhöhlen. Wer nicht mitzieht finanziell, der wird sich selbst überlassen. Das klingt schon fast ein bisschen nach Schutzgeld. Was bedeutet denn das für die Glaubwürdigkeit der NATO, wenn Schutz zum käuflichen Gut wird?
Der Artikel 5, wenn Sie den mal genau durchlesen, ist ja gar nicht automatisch, dass jemand einem beisteht, wenn man angegriffen wird. Das ist überhaupt nicht. Und die Amerikaner haben ja auch inzwischen eine völlig andere Politik zu dieser ganzen Sache. Also der Artikel 5 ist gar nicht eine solche Sicherheitsgarantie, wie wir ihn darstellen. Und der wird natürlich immer weiter ausgehöhlt. Der war natürlich besonders wichtig, als wir den Warschauer Pakt auf der anderen Seite hatten, dann wäre es schon passiert. Aber jetzt ist das so differenziert, dass ich glaube, der Artikel 5 heute kaum noch eine Rolle spielt.
Das heißt, der Abzug der US-Truppen, der würde Deutschland nicht schutzlos dastehen lassen, dass man dann zu einer anderen Friedensordnung fliehen müsste.
Wir sollten erstmal versuchen, selber Frieden zu machen. Und dann brauchen wir auch diese Truppen nicht mehr. Also ich würde sagen, ich bin ja froh, dass dieses Thema aufkommt. Ich bin sehr dafür, dass die amerikanischen Truppen abziehen. Jetzt sind wir ja 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht ist es ja mal Zeit. Und ich bin auch nicht dafür, dass wir die NATO aufrechterhalten. Wir sollten normale Verteidigung, wie das vorgeschrieben ist, auch in dem 2+4-Vertrag. Also wir sind dafür Verteidigung, weiter nichts. Das wäre eben viel besser. Nur müssen bestimmte Vorbedingungen, um das politisch durchzusetzen, muss man bestimmte Vorbedingungen erfüllen.
Es hängen natürlich auch volkswirtschaftliche Themen am Ganzen. In Regionen wie Kaiserslautern hängen tausende zivile Arbeitsplätze an den US-Streitkräften. Allein in Rheinland-Pfalz generieren die Stützpunkte geschätzte 2,3 Milliarden Dollar Wirtschaftskraft. Ist das auch ein Thema, das man im Auge behalten muss für Sie?
Naja, man kann auch nicht entscheiden, ob man ausländische Truppen im Land hat, ob sie nun ein Wirtschaftsfaktor sind. Ich meine, wir sollten uns erstmal darauf konzentrieren, warum wir uns deindustrialisieren im Moment und warum unsere Energiekosten so hoch sind und so viele Firmen bankrott gehen und unsere Exporte nicht mehr funktionieren und so weiter. Das ist doch das Entscheidende, nicht diese 2 oder 3, sind ja mehrere US-Basen. Natürlich muss man sich überlegen, was da lokal passiert, aber das ist eine lokale Frage, nicht mehr.
Und wie bewerten Sie die Tatsache, dass die USA in andere Standorte wie Baumholder oder Weilerbach investieren? Sie wissen ja, wie das auf dem diplomatischen Parkett läuft. Das klingt ja seltsam, das geht nicht gut zusammen mit den Abzugsdrohungen. Was ist das, ein diplomatisches Doppelspiel?
Ich nehme an, die haben immer Geld, irgendwas aufzubauen wieder. Nein, es geht ja hier um eine viel, viel grundsätzliche Frage. Sollen wir ausländische Truppen, vor allen Dingen amerikanische Truppen, auf unserem Territorium belassen? Wollen wir uns der Gefahr aussetzen, dass wir damit in Kriege hineingezogen sind, die nicht unsere Kriege ist, wie jetzt zum Beispiel der Krieg gegen Iran oder auch der Krieg gegen Irak, das war ja das Gleiche, oder gegen Libyen, die sind ja alle auch vom deutschen Territorium zum Teil geführt worden, obwohl wir sie alle als völkerrechtswidrig eingesehen haben. Das ist natürlich ein enormes Risiko für uns und ich glaube, das wird heute immer stärker werden. Und deswegen sollten wir uns schon überlegen, ob das so sinnvoll ist, dass wir ausländische Truppen in unserem Land haben, die dann letztlich doch machen das, was ihre Regierung zu Hause ihnen erzählt und nicht, was wir sagen.
Das heißt, Sie sehen diese Truppen weniger als Sicherheitsgarant, sondern mehr als Sicherheitsrisiko. Dann halten Sie auch nichts von irgendwelchen Varianten, die ins Spiel gebracht werden, wie ein französischer Atomschirm für Europa?
Nein, überhaupt nicht. Wissen Sie, die ganze Frage um die Sicherheitsgarantien, auch mit der Ukraine, also ich habe ja das sowas viel gemacht, solche Verhandlungen, Sicherheitsgarantien gibt es nicht. Das ist einfach, das macht man sich so vor. Die eigentliche, wirkliche Sicherheitsgarantie ist, mit seinem Nachbarn gut auszukommen. Das braucht nicht bedeuten, dass man unbedingt enger Freund ist, aber im Grunde genommen einen Interessenausgleich sucht, wo der Krieg im Grunde genommen dadurch ausgeschlossen ist. Man wird den Krieg nicht verhindern können, indem man sich aufrüstet oder sowas, auch die Ukraine nicht.
Was raten Sie denn Deutschland in der momentanen Lage, wo diese, ich sage jetzt immer noch Drohung, weil Trump das als Drohung versteht, diese Drohung im Raum steht, passiv zuschauen, abwarten oder in die Offensive gehen?
Die Offensive für uns ist, dass wir mit den Russen reden müssen. Wir haben ja einen Krieg mit den Russen in der Ukraine. Der muss doch irgendwo gelöst werden. Das ist ja im 5. Jahr schon. Das ist eine lange, lange Zeit. Und wir sehen überhaupt gar keine Lösung dazu. Da ist doch das Problem. Und das werden wir nicht mit Trump lösen können. Das können wir nur mit den Russen lösen. Und das müssen wir machen. Das ist die Offensive, die wir machen sollten. Das andere sollten wir ignorieren.
Das heißt, auch die EU-Armee, von der einige träumen, von der halten Sie nichts.
Ja, ich glaube, wenn wir keine NATO haben, dann müssen sich natürlich die EU-Staaten irgendwie koordinieren, wie sie das militärisch zusammen machen. Ich meine, die NATO ist ja hier auch mehr eine Koordinierungsfunktion, als sie hat. Es gibt ja keine NATO-Soldaten als solche, also zumindest nicht als Armeen. Das müssen wir natürlich dann auch irgendwie machen. Aber wir sollten auf dem europäischen Kontinent so viel Frieden herstellen zwischen uns. Und das bedeutet eben auch mit Russland, dass es gar nicht so nötig ist, dass wir da große Armeen brauchen und weil wir da ständig denken, dass wir angegriffen werden oder so weiter. Es muss einen Interessenausgleich geben und den verweigern wir bisher. Aber das ist im Grunde genommen, was wichtig ist. Nicht die Verhandlung mit Trump, ob die NATO nun 5% hat oder 6% hat oder 2% hat. Wir können das nur machen, indem wir auf diesem Kontinent Frieden herstellen. Und das tun wir im Moment nicht.
Gibt es über diese Forderung Ihrerseits, diesen Frieden herzustellen, noch eine Alternative bezüglich der aktuellen Debatte? Also wir haben einerseits die Variante Deutschland ganz ohne ausländische Truppen. Es gibt die Variante, dass man jetzt diese militärischen Ausgaben hochtreibt, so wie er es möchte. Oder dann gäbe es ja vielleicht die Möglichkeit, diese Partnerschaft zu reformieren, damit sie auf Augenhöhe ist. Sehen Sie da Möglichkeiten?
Ich weiß nicht, was Partnerschaft auf Augenhöhe ist, wenn der andere Staat militärisch so stark ist wie die Vereinigten Staaten. Das wird nie auf Augenhöhe sein. Nee, wir müssen unsere Interessen vertreten, unsere Interessen vertreten. Und diese Interessen sind zum Beispiel nicht, uns an Kriegen wie im Irak oder im Iran zu beteiligen. Und unsere Interessen sind auch, dass wir den Frieden in der Ukraine herstellen. Das sind doch unsere Interessen. Wir brauchen doch Russland, wir brauchen China für unsere Wirtschaft. Das sehen wir doch jetzt gerade an den erhöhten Öl- und Gaspreisen. Da liegt doch unsere Zukunft, nicht in dem transatlantischen.
Über einen möglichen Abzug der US-Truppen aus Deutschland habe ich mit Michael von der Schulenburg gesprochen, dem früheren Diplomaten und heutigen EU-Abgeordneten des BSW. Besten Dank, Herr von der Schulenburg.
Vielen Dank.
Das war Konterfunk aktuell vom Mittwoch, dem 1. April. Heute Abend um 18 Uhr hören Sie wieder unsere Live-Sendung 18.20. Es kommt aber mit Start heute zu einer programmlichen Änderung. Das Abendmagazin wird künftig von 2 Stunden auf 1 Stunde reduziert. Wir sind live von 18 bis 19 Uhr. In der darauffolgenden Stunde wird die Sendung wiederholt. Die Maßnahme erfolgt aus Kostengründen. Nebenbei bemerkt, wie Sie uns finanziell unterstützen können, erfahren Sie auf unserer Webseite unter konterfunk.radio. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder, dann mit meinem Kollegen Gernot Danowski. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.